Hallo und herzlich willkommen im The Unbusiness Podcast. Ich bin's Oz und heute geht es um das Thema Scheitern und Scheiterangst beziehungsweise Ängste im Beruf, im Leben, im Privatleben und wie man damit umgehen kann. Ich werde natürlich hier anekdotisch über mein Leben fahren, dass ihr mal auch ein bisschen versteht, was mir alles widerfahren ist, wo ich hingekommen bin, wo ich stehen geblieben bin, wo ich hingefallen bin, was definitiv eine große Rolle spielt bei der Persönlichkeitsentwicklung, bei der beruflichen Entwicklung, beim Erwachsenwerden, beim Reifwerden. Und mir ist immer wichtig, dass alle, die hier zuhören oder alle, die generell sich, die zum Beispiel sich Vorbilder vorknöpfen und sagen, okay, cool, das ist mein Idol oder wow, das ist ein schönes Leben und so weiter, nie vergessen sollen, dass jeder einen Werdegang hinter sich hat. Ja, ob der jetzt irgendwie mit Samthandschuhen erzogen wurde und alles geschenkt bekommen hat oder wirklich von Scratch aus alles gestartet, Phönix aus der Asche quasi, alles hart erarbeitet und viel, viel Scheiße gefressen hat, ne, ist ein großer Unterschied letzten Endes. Wir dürfen nie vergessen, dass wir nur die Oberfläche sehen, auch hier zum Beispiel, was das Gym betrifft hier in Köln, ihr seht ja auch nur die Oberfläche und es ist sehr wichtig, auch da Transparenz zu bekommen, dass man sich halt motiviert und nicht immer surreale oder ja, realitätsverzerrende Bilder und Illusionen sich als Motivation selbst aufbaut, um vorwärts zu gehen. Mein Vater, also meine Eltern, aber insbesondere mein Vater war in verschiedenen Dingen ein Vorbild für mich, auch in den Negativbeispielen, aber mein Vater war nie finanziell oder unternehmerisch ein Vorbild für mich. Ich bin, soweit ich mich erinnern kann, als ich 6, 7 war, ab dann hat mein Gedanke oder meine Erinnerung gespielt, dass mein Vater selbstständig war und hat dann irgendwie eine Baufirma mit meinem Onkel gegründet, mit seinem älteren Bruder, 2, 3 Jahre älteren Bruder. Und was dann halt letzten Endes auch zur ersten Pleite geführt hat, weil die sich verstritten haben, weil die einfach null Ahnung von Bürokratie hatten, von Unternehmensführung, gar keine Ahnung. Also sie waren mehr selbstständig als Unternehmer. Also sie haben viel selbst gearbeitet und halt waren halt natürlich nicht in der Lage, anderen Leuten irgendwas beizubringen, sodass die auch skalieren können oder outsourcen können. Und das war so die erste Pleite, die noch ganz harmlos war, weil das, soweit ich weiß, eine GmbH war. Die zweite Pleite, die meine Familie dann erlebt hat, war dann eine Privatinsolvenz. Das war dann 2005. Das war dann hart. Das war hart. Wenn ich sage oder wenn ich über Kindheitstraumata nachdenke, würde ich definitiv die Insolvenz meiner Eltern mit als Ursache für diverse Persönlichkeitsstagnationen, ich will das Wort Störung nicht benutzen, Persönlichkeitsstagnationen von mir oder von meiner Schwester, würde ich das definitiv als Ursache nutzen oder nehmen. Aber wie dem auch sei, ich bin nicht jemand, der gerne in dieser Opferrolle steckt und sagt, oh mein Gott, ich hatte so ein scheiß Leben. So 2005 war das. Ich weiß nur, was ich weiß über meine Eltern. Meine Eltern haben uns alles ermöglicht, was letzten Endes auch seine negativen Seiten hatte. Warum? Meine Eltern haben sich nie Gedanken darüber gemacht, wie sie Geld verwalten, wie sie mit Geld umgehen sollen, quasi brutto gleich netto gelebt und so. Und haben Geld ausgegeben, haben es auch für uns ausgegeben, ne? Bei aller Liebe, unsere Eltern haben uns alles gegeben, aber nie darüber nachgedacht, was man eigentlich mit Geld machen muss und so weiter, um seinen Kindern in der Zukunft etwas Nachhaltiges aufzubauen. Und ich meine, meine Eltern werden uns nichts hinterlassen, so, das ist mir auch scheißegal. Ja, also ganz objektiv gesehen, das ist mir echt egal, was mir meine Eltern hinterlassen. Wir werden nichts erben, wir haben überhaupt nichts, gar kein Eigentum, noch nicht mal in der Türkei. Und meine gleichkulturellen Mitmenschen werden mich verstehen, wenn ich sage, ey, meine Eltern haben noch nicht mal eine Wohnung in der Türkei, weil das ist schon ein Statement auf jeden Fall, weil jeder, den ich kenne aus meiner Generation, aber auch aus der Generation meiner Eltern, hat zumindest Eigentum in der Türkei. Selbst wenn die es nicht hier aufgebaut haben, haben sie es in der Türkei, weil es da günstiger ist oder günstiger war und weil das Lebensziel, die Vision natürlich irgendwo für die meisten aus der Generation war, wir gehen irgendwann mit 60 zurück und leben da irgendwie 9 Monate und 3 Monate in Deutschland oder so, ne? Das ist halt bei uns nicht aufgegangen, der Plan, weil meine Eltern sehr verantwortungslos waren, was Geld betrifft. Klar könnte ich jetzt irgendwie darüber wenn ich in die Opferrolle schlüpfe, rumheulen und sagen, oh mein Gott, ich habe nie irgendwie was aufgebaut bekommen und ich musste von null starten und so weiter. Aber ich glaube, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt hier, dieses auf dem Boden liegen oder hinzufallen oder wie man es halt jetzt metaphorisch zusammenreimen mag, die Niederlage, das macht halt schon aus, das macht schon was aus, das macht schon was aus jemandem. Ich glaube, meine Kollegen oder Bekannten oder Menschen, die ich kenne, die ein paar Jahre älter sind als ich, die oder in meinem Alter sind, die halt sehr wohlbehütet aufgewachsen sind, emotional, auch physisch, materiell wohlbehütet, mit hohen Sicherheiten, mit immer der Möglichkeit, Abfangnetz zu haben und sich zurückzuziehen. Ich glaube, die wissen echt nicht, was Kopffick bedeutet. Ne? Also während heute in meiner Generation Leute sich über Sachen Sorgen machen, die eigentlich gar nicht essentiell sind, bin ich den ganzen Scheiß schon durchlaufen mit 15, 16. Ich meine, es ist halt so, wie es ist. Ne? Also es ist, wie es ist. Es ist halt passiert. Und ich würde niemals sagen, oh mein Gott, ihr seid dran schuld. Niemals. Ich würde niemals meine Eltern für irgendetwas beschuldigen, so dieses klassische Therapieprinzip oder nichts gegen Therapeuten, sondern die Patienten, die meistens irgendjemanden in der Vergangenheit beschuldigen. Whatever. So, die Vergangenheit liegt zurück. Aber ich bin hart, also ich bin abgehärtet. Und ich glaube, jemand, der gekämpft hat, jemand, der so viel Scheiße gefressen hat, jemand, der viel gesehen hat, den kann man nicht so leicht brechen. Der lässt sich von diesen ganzen oberflächlichen Problemen nicht beeindrucken und runterziehen. Während jemand, der das alles nicht erlebt hat, der nicht Scheiße gefressen hat, weil er immer wohl behütet war, definitiv bei den kleinsten Problemen im Erwachsenenleben direkt in eine, ich sag mal, hypothetisch eine Midlife-Crisis gerät, ein Burnout-Gerät, weil er einfach nicht darauf klarkommt, dass das Leben nicht nur die sonnigen Seiten hat, sondern da, wo Sonne fällt, muss es auch Schatten geben. Und das ist halt eben das, wenn Eltern ihre Kinder auch irgendwie vor Schatten bewahren, immer quasi unterm UV-Licht halten, ja, und nie die kühlen Seiten des Lebens zeigen, die Kälte des Lebens zeigen. Und es gehört halt dazu. Es gehört zu Liebe, zum Leben oder zu unserer Seele Liebe genauso dazu, wie Hass dazu gehört, Wut dazu gehört. Und das ist halt eben das, was ich alles schon erlebt habe, mit durchlaufen bin. Und ich will hier auch keinen 0815 von der Straße für die Straße Story erzählen. Nein, will ich nicht. Ich will einfach nur sagen, ich glaube, der Grund, warum ich mit 26 die Eier hatte, mein erstes Studio zu eröffnen, ohne wirklich viel Kapital, ohne Kreditwürdigkeit bei irgendeiner Bank auf dieser Welt, nicht mal bei der schlechtesten Bank mit den größten Zinsen, mit den höchsten Zinsen, ist, weil ich einfach so viel erlebt habe und keine Angst vor Risiko hatte. Also Risikoeinschätzung gab es natürlich immer, dumm bin ich ja nicht, weil letzten Endes Risiko einzuschätzen hat ja auch ein bisschen was mit der Intelligenz zu tun. Aber ich hatte keine Angst, weil ich wusste, hey, whatever. Früher oder später muss ich ja sowieso anfangen. Je früher ich Sachen durchlebe, desto besser bin ich ab 30 gewappnet gegen Midlife-Crisis, gegen Burnout, gegen all diese Psychosen, die Menschen in meinem Alter oder ein bisschen älter schieben, weil sie halt eben super hochgebildet und akademisch und wohlbehütet aufgewachsen sind, aber mit 40 komplett wöchentlich beim Therapeuten landen, weil sie einfach nicht klarkommen, weil sie mit ihren Emotionen nicht klarkommen, weil sie mit richtigen Struggles im Leben nicht klarkommen. Und das tut mir am meisten leid. Ja, meine Eltern waren definitiv keine Vorbilder für mich, was Unternehmertum, was Finanzen betrifft, was Verantwortung, nachhaltige Verantwortung betrifft. Die Verantwortung haben sie getragen. Meine Eltern haben uns, wie gesagt, nie in den Stich gelassen. Die haben immer irgendwie von irgendwo irgendwas zusammengekratzt, um uns über die Runden zu bringen. Sicher. Ne? Die Verantwortung haben sie getragen, aber diese nachhaltige Verantwortung, etwas aufzubauen, nachhaltig mit Ressourcen umzugehen, das haben meine Eltern leider uns nicht beigebracht. Und das musste ich mir quasi alles durch probieren beibringen, ne? Viel Fehler machen, viel Fehler begehen und Niederlagen, negative Resultate, und aus denen musste ich was ziehen. Bei mir hat es auch mal ein, zwei Mal den gleichen Fehler gebraucht, um zu verstehen, dass ich was anders machen muss. Es ist völlig normal. Ne? Und es hat auch dann nichts mit Dummheit zu tun, sondern einfach mit deinem emotionalen Zustand und mit deinen emotionalen Verknüpfungen gegenüber einem bestimmten Kontext und einem Ereignis. Aber zurück zum eigentlichen Punkt. Wenn das Wichtigste ist, wenn man meines Erachtens das Wichtigste ist, wenn man Scheiße durchläuft, wenn man in seiner Kindheit Scheiße durchläuft und irgendwie der Familie geht es nicht gut und so weiter. Der wesentliche Unterschied zwischen Menschen, die so einen Werdegang hatten, die Scheiße erlebt haben, die in der Insolvenz waren und so weiter und so fort, ne? Also scheitern, die gescheitert sind und heute trotzdem ein gesundes Mindset haben und erfolgreich sind. Der wesentliche Unterschied zwischen denen und jenen, die nicht gescheitert sind und alles geschenkt bekommen haben, ne? Ein gutes Leben, ich sag mal so ein wohlbehütetes Leben hatten, ein sicheres Leben hatten, ist folgender. In einer Situation, wenn sie erwachsen sind und sie kommen in eine Situation, wo es mental extrem stressig wird, überfordernd wird, wo alle Ressourcen, emotionalen Ressourcen von der Situation angegriffen werden und ausgesaugt werden, da zeigt sich, ob jemand wirklich hart im Nehmen ist oder nicht. Und diese, ich sag mal so, Kämpfermentalität, diese Menschen, diese harten Menschen von auch mal der alten Generation, die sind halt eben anders. Die haben halt ihre Kinder anders erzogen. Man geht halt durchs Leben und zum Leben gehört halt eben das dazu. Und jetzt stell dir mal vor, wenn Menschen in meinem Alter irgendwie beruflich auch erfolgreich sind, irgendwie BWL studiert haben, Jura, Medizin, whatever, und kennen kein Nein, kennen kein, nee, du bist jetzt schlecht oder du kommst nicht weiter, weil das und das, wenn die das nicht kennen und es kommt irgendwann mit 40, was glaubst du, was für einen mentalen Zusammenbruch die erleben? Und dann schlüpfen die in diese Opferrolle und dann ist vorbei. Und das Allerwichtigste, zurück zu dieser Phase, vielleicht ist hier jemand unter meinen Zuhörern Mutter oder Vater oder Elternteil, sage ich mal so. Und bitte, 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 das Allerwichtigste ist für dein Kind, egal wie es dir finanziell geht, egal was du durchläufst, egal ob du drogensüchtig bist oder keine Ahnung was, das Allerwichtigste ist, dass du dein Kind bedingungslos liebst. Bedingungslos. Dass du deinem Kind und der Aufmerksamkeit, der Fürsorge deines Kindes keine Leistung, keine Bedingungen koppelst, weil das ist das, was dann später schief geht mit 30, 40 Jahren. Das ist das, was passiert, wenn Menschen ein Alkohol-Drogenproblem bekommen, Narzissten sind oder Borderline oder was auch immer. Das ist genau das, was passiert. Diese ganzen Psychosen, die behandelt werden, diese ganzen Kindheitstraumata, ja, wo kommt das denn alles her? Weil ein Großteil der deutschen, ja, Akademiker zumindest, ne, haben sehr oft die Liebe ihrer Kinder an Leistung gekoppelt. Gute Noten, werde Akademiker, Bildung, dies, das, also streng gesehen. Es gibt Kulturen, die haben eine andere strenge Erziehung, in anderen Punkten eine strenge Erziehung gehabt, ja, in Freiheit, Flexibilität. Und da gibt es Kulturen wie zum Beispiel eine Akademiker-Leistungskultur, wie die der Deutschen zum Beispiel, die haben halt die strenge Erziehung in Bezug auf Beruf, Bildung und akademische Entwicklung gehabt oder gelegt. Und dann ist natürlich so, dass das Kind oder dass wir Kinder glauben, oh, wir können nur geliebt werden, wenn wir Leistung erbringen, wenn wir gut sind in irgendeiner Sache. Und das projiziert man letzten Endes auch als erwachsener Mensch mit 40 Jahren in seinem Berufsleben. Der Grund, warum manche Menschen oder viele Menschen einfach gerne Alkohol trinken, viel Alkohol trinken und sagen, ich mache das nur aus Genussgründen und einfach nicht einsehen können, dass sie ein sedativer Bedürfnis haben, dass sie sich sedieren müssen, dass sie sich betäuben müssen, ist genau der hier. Weil sie nicht in ihrem Leben klarkommen, weil sie auch nicht reflektieren können, dass sie sich nur mit ihrer Leistung identifizieren. Meine Eltern haben uns bedingungslos geliebt. Ich weiß noch, wie meine Mutter, es ist krass alles, ne? Also Hochzeitsgeschenke, insbesondere Schmuck und so weiter, ist in unserer Kultur etwas sehr, sehr Besonderes, was sehr wertvoll ist, weil das ist, was du von deiner Jugend, von deinem Hochzeitstag übrig hast, dein Leben lang, was du behalten musst. Meine Mutter hat diese Hochzeitsgeschenke, den Hochzeitsschmuck eingetauscht beim Pfandhaus, beim Leihhaus oder Pfandhaus, um mir meine Klassenfahrt zu ermöglichen, um mir mein Auto oder meinen Führerschein damals mitzubezahlen, um eine Geburtstagsfeier zu ermöglichen. Also meine Eltern haben sich brutal aufgeopfert. Meine Eltern haben versucht, etwas zu ermöglichen, auch wenn die wussten, sie können es eigentlich nicht. Meine Eltern vernünftige Eltern, jetzt mal ganz ehrlich, rationalere Eltern hätten gesagt, hey, es ist nicht möglich, dieses Jahr fährst du nicht mit. Oder es ist nicht möglich, dann musst du deinen Führerschein selbst irgendwie bezahlen. Nein, meine Eltern haben mich da versucht zu verwöhnen natürlich, weil sie mich geliebt haben. Sie haben eine Art der Liebe gehabt oder dieses, wir werden alles für euch tun, wir werden alles für euch tun, egal was ihr wollt. Aber das ist halt eben der Punkt, wo ich meine, die waren vielleicht verantwortungslos, aber in Bezug auf die Liebe und Emotionen absolut aufgeopfert. Ja, absolut aufgeopfert, auch mit seinen negativen Folgen für sich selbst, dass sie ihre Freiheit und Flexibilität aufgeopfert haben, was mir irgendwie leid tut, ne? Weil meine Eltern haben nie Urlaub gemacht. Also meine Eltern waren noch nie in einem Hotel. Ich übertreibe jetzt nicht, Leute, ne? Meine Eltern sind 54 Jahre jung, leben in Deutschland, mein Vater ist in Deutschland geboren, die waren noch nie in einem Hotel Urlaub machen, noch nie. Immer bei den Verwandten, in der Heimat und so weiter. Und wir haben da schon als Kinder so die Psychos geschoben, warum wir nie wie andere Kinder Urlaub machen am Strand, in einem schönen Hotel, all you can eat und all-inclusive Urlaub und so weiter. Nie. Das ist so, hat natürlich seine Geldeskrone gehabt, ne? Aber ich bin einfach fucking dankbar dafür, dass meine Eltern uns bedingungslos geliebt haben, bedingungslos. Dass ich kein Drogenproblem habe, kein Alkoholproblem, dass ich nicht rauche, dass ich nicht trinke, dass ich nicht ein beschissenes Umfeld habe, was mich runterzieht, dass ich derjenige bin, der zu einem guten Umfeld für andere Menschen wird, um sie gesundheitlich und leistungstechnisch zu fördern, verdanke ich meinen Eltern. Ich verdanke das meinen Eltern, weil ich gelernt habe, und ich bin jetzt 32, das ist noch gar nichts, weil ich gelernt habe, wie bedeutungslos das Leben doch ist. Das Leben ist schon sehr bedeutungslos, weil am Ende des Tages der Superreiche hat eines mit einem Obdachlosen gemeinsam. Mit einem superarmen Obdachlosen gemeinsam. Und zwar den Tod. Er wird auch sterben. So. Der in der First Class sitzt und der in der Economy sitzt, werden beide sterben, wenn das Flugzeug abstürzt. So. Keiner kommt in einen First Class Himmel. Also als letztes Statement hier, denke niemals, du bist besser als irgendjemand anderes, als Mensch. Denke niemals, beruflich vielleicht, ja, unternehmerisch, finanziell, whatever. Aber als Mensch bist du niemals besser als irgendjemand anderes. Niemals. Warum soll ein Obdachloser schlechter als du sein? Warum soll ein Obdachloser weniger wert sein als du? Du stirbst doch genauso. Und das muss nicht spirituell sein. Also ich bin nicht religiös, ne? Also ich bin auch konfessionslos. Ich glaube nicht an Gott. Aber ich glaube an das Leben und ich glaube daran, dass kein Mensch besser ist als irgendein anderer. Weil alle den gleichen Tod sterben. Alle kommen auf die Welt. Wir sind Säugetiere. So, wir sind alle in der Plazenta gewesen. Was ist der Unterschied zwischen einem Obdachlosen und einem superreichen Mediziner, Arzt, Anwalt, Ingenieur, wie auch immer? Außer die oberflächlichen Sachen. Und wenn du dich als Mensch mit diesen oberflächlichen Dingen identifizierst, mit deinem Beruf, mit deiner Leistung, mit deinem Geld, dann hast du dich als Mensch nicht verstanden. Du kennst dich als Mensch nicht. Identifizier dich doch mal als Mensch. Wer bist du als Mensch? Nicht, wer bist du, was du erreicht hast. Da, was du erreicht hast, bist du nicht. Das bist du nicht. Das ist das, was du erreicht hast. Weil wenn das, was du erreicht hast, deine Identität wäre, was ist denn, wenn du pleite gehst? Bist du dann deine Pleite? Identifizierst du dich mit deiner Insolvenz? Nein, tust du nicht. Warum identifizierst du dich dann immer mit deinem Geld, mit deiner Leistung, mit deiner Bildung? Und das ist das, was Menschen nicht verstehen wollen, nicht reflektieren und nicht einsehen wollen. Dass alle gleich sind, dass alle den gleichen schäbigen Tod sterben wie jeder da draußen. Ja, wir sind fast 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Das bedeutet wiederum, wir haben 8 Milliarden individuelle Welten und individuelle Point of Views. Aber trotzdem sterben wir den gleichen Tod. Alle werden sterben. So, ganz einfach. Und wenn du dir diese Banalität vor die Augen hältst, dass einfach alle sterben, so, und du nichts Besonderes eigentlich bist, dann merkst du erst, wie bedeutungsvoll der Moment im Leben sein kann. Wie bedeutungsvoll und was du draus machst. Und nämlich das wäre der Unterschied zwischen dir und einem, keine Ahnung, Top-Anwalt, Arzt, Obdachlosen, Hartz-IV-Empfänger, wie auch immer. Werten wir das nicht, aber das wäre der Unterschied, was du aus deiner Situation machst. Aber als Mensch bleibst du ein Mensch. So ganz einfach. Du bist nicht dein Beruf. Und das habe ich gelernt und das hat mich dahin gebracht, wo ich heute stehe. Weil meine Eltern mir immer gesagt haben, hey, egal wo du hingehst, du bist nicht dein Gym. Du bist nicht der Personal Trainer. Du bist nicht dein Geld, dein Erfolg. Diese Welt ist oberflächlich genug. Menschen geben dir Anerkennung, Menschen geben dir dieses Ansehen, sobald sie für sich selbst entschieden, logischerweise, oberflächliche Merkmale sehen, oberflächliche Merkmale registrieren und sagen, wow, der ist cool, der ist erfolgreich. Ein Beispiel dafür, ich hatte im Health City hier in Köln gearbeitet, das ist ein Fitnessstudio, eine Kette, eine kleine Kette mittlerweile, glaube ich, aufgekauft, war da als Franchise-Trainer, als ich ganz neu in Köln war, ich hatte kaum Kunden, eigentlich hatte ich am Anfang gar keine Kunden, ich habe einfach Geld verschwendet für die Miete und habe da gearbeitet und ich hatte so einen alten Skoda gehabt, ich hatte meinen Skoda geliebt und den hatte ich von meinem Kollegen abgekauft, von Marius, und für, glaube ich, 1.000, 2.000 Euro oder so. Der hatte schon über 220.000 Kilometer. Ich liebe diesen Fabia. Skoda Fabia, so hieß der. Das ist jetzt auch keine Einbildung. Das wissen so viele, insbesondere Coaches da draußen. Leute, die mit Antlitz und Anerkennung arbeiten. Ne? Mit Image und Reputation. Mit dem Schein. Als ich diesen Skoda gehabt habe, ich sage das mal ganz banal, war ich ein Niemand. Ich habe mit diesem Skoda trotzdem direkt vor der Tür immer geparkt. Immer. Selbst im Halteverbot. War mir egal. Ich habe im Halteverbot geparkt und so, habe mich gefühlt wie der König, whatever. Ist auch dumm, ne? Ordnungswidrigkeit und so. Dann habe ich mir nach einem Jahr, weil ich mir halt irgendwie, es war eine Ego-Entscheidung, muss man natürlich sagen, war eine sehr oberflächliche Entscheidung. Ich konnte mir keine gute Wohnung leisten, nicht leisten, sondern ich habe keine, als selbstständiger, freiberuflicher Personal Trainer, habe ich keine geile Wohnung bekommen. Ich wollte eigentlich immer eine geile Wohnung mit einer richtig coolen, großen Küche und so weiter. Aber ich habe keine Wohnung bekommen. Und dann ist mein Ego so aktiviert und ich habe dann gesagt, nee, ich will aber was mit meinem Geld jetzt machen. Und dann habe ich mir ein Auto geholt. Dann habe ich mir so einen weißen BMW geholt, einen Sport-BMW, was für eins auch egal, hatte rote Ledersitze. Also das Ding war auf jeden Fall sehr, sehr auffällig. Und dann habe ich angefangen, damit weiterhin da zu parken, wo ich auch mit dem Skoda geparkt habe. Das heißt, ich habe das nicht mit Absicht gemacht, nur weil ich den BMW hatte, sondern ich habe auch schon vorher da geparkt, mit dem Skoda, mit dem alten Fahrzeug. Und ich sage euch eins, Leute, nachdem ich diesen BMW hatte, auch auf Social Media, auf Instagram damals, haben Leute angefangen, mir zu schreiben, oh cool, geiles Auto und so, ja, bei dir läuft sowieso voll gut, ne? Du machst dein Ding voll gut, ne? Du machst deinen Job voll gut, du bist schon voll der gute Selbstständige, bla, solche Aussagen quasi. Und ich denke mir so, Digga, als ich meinen scheiß Skoda hatte, war ich vorher auch ein guter Trainer. Das Auto hat mich ja nicht zu einem besseren Trainer gemacht. Ich war vorher auch ein guter Trainer. Ich war auch selbstständig. Ich habe davor auch 40, 50 Stunden die Woche gearbeitet. So. Das Auto hat mich ja nicht zu dem gemacht, was ich bin. Aber so sehen es die Menschen. Die Leute identifizieren, die registrieren solche oberflächlichen Merkmale und glauben, du seist gut im Beruf, glauben, du bist ein guter Unternehmer. Ich meine, wie viele Menschen sind verschuldet und haben trotzdem eine Rolex? So viele. Wie viele Menschen sind verschuldet, steht jeden Tag der Vollstrecker vor der Tür und haben trotzdem eine S-Klasse. Sehr viele. Das hat doch nichts zu bedeuten. Das Einzige, was du letzten Endes fundamental und auf den Tisch knallend bringen kannst, ist dein Charakter. Und diesen Charakter kannst du nicht mit materiellen Gütern aufbauen. Ja, in dieser oberflächlichen Welt mag das wohl vermeintlich funktionieren, dass Leute glauben, dass es funktioniert. Aber es funktioniert nicht. Es ist nicht nachhaltig. Alright? Macht euch mal Gedanken darüber, oder macht dir mal Gedanken darüber, wenn ich duzen darf. Wenn ich duzen darf, was bin ich für ein Otto jetzt? Aber identifizier dich nicht damit. Sei ein Kämpfer und sei offen für Niederlagen, sei offen für Rückschläge, weil die werden dich hart machen. Nur wenn du aus Rückschlägen lernst, die werden dich hart machen. Anderweitig, wenn du immer wieder Kuschelrock-CD auflegst und gar nicht Ecken und Kanten des Lebens abhaben willst, dann wirst du irgendwann fallen, weil irgendwann kommen Niederlagen, irgendwann kommen Rückschläge, eine Trennung, irgendwie Schulden und Nachzahlung und keine Ahnung was, es kommt alles, irgendwann kommt's. Und je mehr du erlebt hast in deinem Leben, desto eher wirst du das mit einer Leichtigkeit auf dich nehmen, glaub mir. Ich verspreche dir, je mehr du in deinem Leben erlebt hast und bereit warst zu erleben, desto weniger werden diese ganzen Lappalien dir einen Schaden tun. Okay? Hab einen wunderschönen Tag. Ich wünsche dir was. Vergesst nicht, meinen Podcast zu bewerten. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und danke fürs Zuhören. Bis bald.